Hallo zusammen, am zweiten Tag der Frostcon. Wir unterhalten uns heute mal über ein Developer-Thema, was so ein bisschen aus Spaß bei mir entstanden ist, weil ich eine bestimmte Applikation gebraucht habe und kein JavaScript kann oder auch nicht machen will und so eine Geschichten. Gut, aber da kommen wir gleich dazu. Erstmal vielleicht ein paar Worte zu mir, wenn es dann geht, ja. Ich bin Uwe Berger, komme aus Brandenburg, aus der Stadt Brandenburg, und ich sehe ganz viele Leute, die waren gestern schon im Vortrag, deswegen erzähle ich heute mal eine etwas abgewandelte Vita von mir. Ich bin Softwareentwickler im richtigen Leben, schon seit 30 Jahren und seit 30 Jahren in der gleichen Firma, und zwar in einem Maschinenbaubetrieb, der den Hauptsitz in Heidelberg hat, beziehungsweise Wiesloch-Walldorf. Wir stellen Druckmaschinen her und da gibt es ein Zweigwerk in Brandenburg. Warum ich jetzt die Geschichte ein bisschen genauer erzähle: Ich bin Softwareentwickler nicht für normale Software, sondern für MES-Systeme, also Manufacturing Execution Systems, also früher hat man dazu gesagt Planung, Produktionsplanung und Steuerung. Und letztendlich, ich habe mit ein paar Leuten zusammen dieses MES-System, was wir da gerade einsetzen, ist ein selbstgeschriebenes MES-System, seit 30 Jahren selbst entwickelt. Und ich gehe jetzt mit meinen Kollegen langsam auf die Rente zu. Also sieht man mir hoffentlich nicht an. Ich habe noch nominell 10 Jahre, aber so lange wollte ich nicht mehr arbeiten. Und jetzt sind wir gerade dabei, dieses MES-System durch eine Standardsoftware abzulösen. Also das ist das Vorhaben. Das haben wir schon, versuchen wir schon seit Jahren irgendwie mal immer wieder mal so ein Projekt aufzusetzen. Aber jetzt kam das Management irgendwie auf die Idee: Ja, Mensch, die Jungs, die sind ja irgendwann in 5, 6 Jahren weg, das Know-how ist weg. Die Hardware-Plattform, auf dem das ganze Zeug läuft, ist etwas utopisch. Wir müssen was tun, und jetzt seit einem halben Jahr beschäftigen wir uns mit der Ablösung. Das Interessante, warum ich die Geschichte erzähle, ist jetzt, wir benutzen ein sehr, sehr spezialisiertes MES-System, also selbst entwickelt, die Prozesse sind alle selbst designed, sind sehr stark auf die Werkstatt angewendet, die Workflows und die Use Cases, die dort abgearbeitet werden. Und wir haben jetzt festgestellt, wir haben mehrere Anbieter uns reingeholt, wir haben mehrere Anbieter geauditet, Proof of Concepts gemacht, und wir haben nichts gefunden. Also da war ich total fertig, als wir das vor 2, 3 Monaten mal eruiert haben. Interessant, das wird eine interessante Geschichte werden. Letztendlich werden wir da irgendwie mit irgendeinem Softwarehaus, wir haben uns noch nicht entschieden, welches das ist, glaube ich, eine Entwicklungspartnerschaft machen werden. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so viel programmieren, aber irgendwie läuft es darauf hin, dass man es dann doch irgendwie wieder machen muss. Dass man nur so nebenbei meine berufliche Geschichte, wo ich mich gerade mit beschäftige. Ansonsten bin ich in der Braluk organisiert, das ist Brandenburger Linux User Group. Wir machen Vorträge, Stammtisch, Chat haben wir irgendwo, und Leute können zu uns kommen, wenn sie irgendein Linux-Problem haben. Und das Bild hier hat meine Frau mal geschossen, und zwar ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß nicht, also Brandenburg liegt in der Nähe von Berlin. Kennt jemand? Teufelsberg, ne? Genau, also wenn jemand mal in Berlin ist und nicht den Mainstream oder die Mainstream-Touristik-Touren machen möchte, der solle doch bitte mal auf diesen Teufelsberg gehen. Äußerst interessante Geschichte. Ich war da auch zum ersten Mal vor 3 Wochen. Und wer sich für Graffiti interessiert, wer sich für Geschichte interessiert, wer auch nur einen wunderschönen Blick auf Berlin haben möchte, der gehe auf diesen Teufelsberg und genieße es. Also das ist wirklich mal ein Tagesausflug wert. Und ja, meine Frau hat da ein Bild gemacht, damit ich mal wieder ein aktuelles habe in meiner Vita. Okay, das so als Einleitung. Die 4 Herren sind schuld, dass ich mich mit WebPy beschäftigt habe. wie soll ich es erzählen? Also einer meiner Hobbys ist so ein bisschen Musik, etwas härtere Musik. Gut, okay, die Kollegen, kann man sich jetzt streiten, ob sie zum Metal gehören oder nicht. Oder ob es nur Glamrock ist oder was auch immer. Aber ich bin auch so der Typ, der dann auch so CDs sammelt und so auch ein bisschen geschichtlich sammelt. Und ich habe da jetzt bestimmt 500, 600, 700 CDs irgendwo in meinem Schrank rumzuliegen. Und und letztens stand ich mal wieder vor so einem Krabbeltisch. Und da fiel mir diese CD in den Händen. Und ich habe ganz kurz überlegt, hast du die schon, hast du die nicht? Hast du bestimmt noch nicht gekauft? Zu Hause nachgeguckt, Mist, ich habe sie. Doppelt gekauft, umsonst gekauft. So, und ich kam dann eben halt auf die Idee, okay, gut, sollte dir vielleicht nicht nochmal passieren. Ich bin ja auch ein bisschen älter, man vergisst ja auch, welche CDs man in seinem Schrank hat und irgendwo gekauft hat und vor Jahren mal irgendwann gehört hat. Und ich kam dann im Prinzip auf die Idee, mir eine Applikation zu schreiben, die auf meinem Handy läuft. Ich besitze auch ein Smartphone mit Browser seit neuestem. Und wo ich dann einfach, wenn ich da auf dem Krabbeltisch stehe oder in irgendeinem CD-Laden stehe oder in irgendeinem Plattenladen stehe, wo ich dann mal ganz schnell gucken kann, hast du die CD schon oder nicht. Und das ist im Prinzip die Geschichte gewesen, warum ich mich dann mit WebPI beschäftigt habe. Gut, was erzähle ich heute? Ich will ein bisschen was über Web-Frameworks erzählen, aber auch nur ganz kurz über Python. Werde ich nichts erzählen, da gibt es genug Manuals. Und dann werden wir ganz, ganz schnell zu WebPI umschwenken, ein paar Kennzahlen dazu. Und dann wird es relativ codelastig. Ich habe mir vorgenommen, 6 Hello Worlds im Prinzip mal jetzt so ein bisschen aufzuzeigen, mit dem man so einen kleinen Einstieg bekommt. Das sind 3, 4 Geschichten, die dort abgehandelt werden. Das ist nur an der Oberfläche gekratzt. Also wer dann irgendwie Lust hat, mal sich mit diesem Thema zu beschäftigen, da kann man wirklich Tage und Wochen verbringen und neue Dinge ausprobieren, was ich dann noch in den Applikationen, also ich habe dann nicht nur dieses CD-Search geschrieben, um zu gucken, ob ich die CD schon habe oder nicht, sondern ich habe dann auch noch 2, 3 andere Applikationen geschrieben, und da kann man sich wirklich reinbuddeln in das Thema, weil es auch Spaß macht. Gut, Web-Frameworks. Framework heißt ja im Prinzip so ein bisschen die Rahmenstruktur. Auf die Informatik transformiert, ist es dann irgendwie so der Programmierrahmen, das Gerüst, das Template, wo man im Prinzip seine eigene Applikation einbettet. Also da werden noch sehr viele Dinge schon vorgefertigt, kriegt man geliefert, sind schon implementiert und man muss im Prinzip nur noch seine eigene Anwendung dort reinpacken. Also das ist so ein Framework, Web-Framework, klar, eben halt für die Entwicklung von dynamischen Webseiten, Anwendungen, Services und so eine Geschichten. Und meistens sind eben halt solche Mechanismen wie Templates, Authentifizierung, Mail, Formulare, Datenbankzugriffe implementiert. Wenn Fragen zwischendurch sind, kein Thema, können wir machen. Wenn die Zeit das zulässt, beantworte ich dich dann noch sofort. Ansonsten können wir auch danach noch eine Fragerunde machen. Aber keine Scheu, gleich Fragen stellen. Ja, ich habe mir mal dann, als ich mir dann mit diesem Thema angefangen hatte, ich hatte auch wirklich gar keine Ahnung gehabt von Webprogrammierung, außer mal eine HTML-Seite ganz statisch irgendwie mal zusammenzuschreiben im Texteditor. Habe ich dann mal geguckt, Web-Frameworks, ja okay, was gibt es denn da so? Und habe dann auf so einer Rankingliste so die gängigsten gefunden, die da gerade so ein bisschen aktuell sind. Also diese, ich glaube 2021 habe ich diese Seite da irgendwo mal rausgezogen oder Anfang 22, egal. Und da sieht man eben halt, das sind, was da irgendwo gerade aktuell ist, also React, JS, jQuery, um jetzt auch noch auf Python draufzugehen, Django oder Flask, das sind dann so die Python-Web-Frameworks. Das ist so das, was gerade aktuell ist. In der Firma bei uns benutzen wir Angular für verschiedene Webanwendungen. Aber das war mir irgendwie alles zu kompliziert gewesen. Also ich hatte keinen Bock gehabt. Okay. Keinen Bock gehabt, da 1000 Manuals zu lesen und dann irgendwo auf der Strecke zu bleiben, wenn es dann irgendwo zu kompliziert wird. Ich habe irgendwas Einfaches gesucht und habe dann interessanterweise einen Artikel in Linux Magazine gefunden aus dem Jahre 2006. Also ich bin auch so der Typ, der Linux Magazines seit der Ersterscheinung sammelt. Mittlerweile ist ein Riesenregal voll. Und 2006 habe ich dann in irgendeinem alten Linux Magazine so einen Artikel gefunden über WebPI. Und da war ich beeindruckt gewesen, mit 10 Zeilen kann man schon mal eine Webanwendung schreiben. Und okay. Und das war eben halt WebPI gewesen. So ein paar Kennzahlen dazu. WebPI. Entwickler, also der ursprüngliche Entwickler, war Aaron Swartz gewesen. Der Kollege ist leider tot, der hat sich das Leben genommen 2012. Es war ein genialer Entwickler gewesen, ein Python-Entwickler gewesen. und war auch ein, hat sich auch sehr in der Open-Source-Szene engagiert und ist halt dann irgendwann nicht mehr ganz klar gekommen mit dem ganzen Thema und leider hat er sich dann 2012 das Leben genommen. Es gibt noch eine Webseite von ihm, wo auch so ein paar Revivals und auch ein paar Texte von ihm zu finden sind, beziehungsweise im Web findet man auch sehr viele Notes, wo so sein Leben beschrieben wird und was er gemacht hat. Also ist ganz interessant, ich habe den Namen auch vorher noch nie gehört gehabt. Aber wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal angucken. War ein Amerikaner übrigens gewesen. Ja, WebPy, die Homepage steht dort. Lizenz, ich habe einfach mal jetzt das Lizenzfile aus dem GitHub genommen. Ja, so ist die Lizenz beschrieben, ein bisschen ungewöhnlich. Fand ich okay, aber so ist es halt. Die Entwicklung, weiß gar nicht, was kommt auf der nächsten Seite? Nee, da kommt gar nichts mehr. Die Entwicklung ist aber nicht stehen geblieben, 2012, sondern es gibt eine Community, die es immer noch weiterentwickelt. Es gibt auch sehr viele Foreneinträge, wenn man ein Problem hat oder Kochbücher, Manuals, Tutorials. Wenn man sich damit beschäftigt, findet man sehr, sehr viel dazu und auch interessante Geschichten, was man damit alles machen kann. Also wer Bock hat, guckt sich das einfach mal an. Gut, installieren, entweder aus der Distribution heraus, aber gleich mit der Anmerkung, da könnte man je nach Distribution oder Versionsstand, könnte man auch eine etwas ältere Version installieren, die dann vielleicht nicht mehr ganz so cool ist. Deswegen empfehle ich eigentlich den Download über GitHub oder über Pipe3 Install, das Ding zu installieren. Die sind dort eigentlich relativ aktuell. Gut, Fragen erstmal bisher? Okay. Gut, dann, jetzt kommt ganz viel Code. Mal sehen, wie lange ihr da mitmacht. Schauen wir mal. Okay, ich habe im Prinzip in Vorbereitung zu diesem Vortrag 6 Hello Worlds geschrieben. Die Quelltexte dazu und auch die Verzeichnisstrukturen, die ich dort benutzt habe, die sind in meinem GitHub-Repository zu finden. Adresse da oben steht dort. Ja, und im Prinzip geht es eigentlich mit dem Hello World 1 los. Es ist ein 10-Zeiler und zeigt sehr, sehr gut, wie das Ding überhaupt tickt. Also das ist, man schreibt im Prinzip Python-Code und man muss als einziges Modul importiert man dieses web.py, also Web, und dann geht es im Prinzip los. Und mit diesen 10 Zeilen, die dort oben zu sehen sind, hat man im Prinzip schon eine Web-Applikation geschrieben. Die sieht man auf eurer Seite dann rechts. Ich hatte gestern auch schon die Probleme mit rechts und links gehabt. Also rechts das Hello World. Aber wie funktioniert das jetzt eigentlich? Also man definiert irgendein Array, dort sind die URLs drin, also die dann nach der Serveradresse kommen und referenzieren dann im Prinzip eine Klasse. Also je nachdem, welche URL man jetzt aufruft, wird eine Klasse referenziert. In dem Fall jetzt hier ist dort nur eine URL deklariert und die referenziert auf die Klasse Index, die darunter kommt. Diese Klasse besteht jetzt gerade nur aus einem Get. Es gibt da noch ein paar mehr Dinge, das sehen wir dann in einem späteren Beispiel. Und diese Get-Methode erledigt jetzt im Prinzip das, was passieren soll, wenn die Webseite aufgerufen wird. In dem Fall soll jetzt einfach nur ein Return Hello World kommen und dann war es das. Und dort unten, da geht es ja auch dann zuerst los mit dem Programm, wird im Prinzip das Objekt deklariert, der Rahmen geschaffen, die URLs übergeben und dann wird im Prinzip diese Web-Applikation gestartet. Mehr passiert da nicht. Ja, das Ergebnis sieht man dort in dem kleinen Browserfenster. Aufrufen tut man das ganze Ding einfach nur mit Python 3, hello1.py, und das hatte ich jetzt gerade noch nicht erzählt, es ist sofort ein Webserver inkludiert. Also man braucht da kein Apache oder sonst was, irgendwie mit CGI, FastCGI, hast du nicht gesehen, irgendwas, sondern es ist in der Applikation oder in dem Rahmen, in diesem Framework ein Webserver inkludiert und deswegen reicht im Prinzip ein ganz einfacher Aufruf, Localhost und dann das Port 8080, das ist das Standardport von WebPy. Das kann man auch beim Aufruf, wenn man bei dem Python 3 Aufruf noch ein anderes Port angibt, dann kann man das Port auch ändern. Und dann läuft das Ding im Prinzip los. Ich habe diesen Vortrag schon mal gehalten auf dem CLT in diesem Jahr. Da kam dann die Frage, sollte man diesen inkludierten Webserver überhaupt benutzen? Ich habe dann, also man kann das natürlich auch in den Apache oder was da gerade noch so gerade aktuell ist, auch inkludieren, also einbinden. Aber so für kleinere Umgebungen, wie ich sie benutze, sage ich mir, wozu muss ich jetzt noch einen großen Server mit einem Apache aufbauen und das Zeug da irgendwie mit reinbauen? Da reicht dieser Server, also dieser inkludierte Server. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sicher ist das? Ja. Also ich würde das nie auf eine Produktionsumgebung loslassen, aber so für kleine Anwendungen, die vielleicht auch irgendwo verborgen sind, reicht das vollkommen, wo man nur selber weiß, wie man die aufruft und dann ist gut. Wie gesagt, für Produktivumgebungen sollte man vielleicht die Platzhirsche benutzen und dort dieses Web.py integrieren. Also da gibt es genug Mechanismen, da gibt es auch Tutorials, wie man das macht. Okay, Fragen zu dem ersten Beispiel waren auch relativ easy. 10 Zeilen, hat jeder gesehen, hat jeder verstanden. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt die Webseite von Hand programmieren muss, also da einen Header hinschreiben muss und ein Body und hast du nicht gesehen. Deswegen gibt es natürlich auch diesen Mechanismus der HTML-Templates. Das soll jetzt dieses zweite Beispiel mal zeigen. Sieht im Prinzip so aus. Auf der Seite dort ist im Prinzip das Template, das ist in einem extra, packt man in ein extra Verzeichnis und nennt die HTML-Seite so, wie auch die Klasse, die das aufruft. Also in dem Fall heißt das Ding index.html und da sieht man jetzt auch schon, dass man eben halt dort auch Python-Code, also erstmal Variablen übergeben kann, aus der Applikation heraus, in das Template hinein. Und dass man dort drin im Prinzip auch Python-Code ausführen kann. Und der Python-Code ist im Prinzip immer mit einem Dollarzeichen vorangestellt, beziehungsweise es geht auch, glaube ich, in Blöcken irgendwie und sieht dann im Prinzip so aus. Also was die erste Zeile heißt im Prinzip, da gibt es eine Variable, die übergeben werden soll, die heißt Hello. In dem Python-Code sieht man dann auch, dass dort unten die Render-Methode mit der Variable dort aufgerufen wird als Parameter. Und dann kommt eigentlich ganz normaler HTML-Code und an den Stellen, wo es dann ein bisschen dynamisch werden soll, schreibt man wieder Python-Code mit dem Dollarzeichen davor gestellt. Und das Ergebnis ist dann im Prinzip das, was man gerade sieht. Dass es ein Template benutzt werden soll, das sieht man an diesem Objekt Render, was dort installiert wird, mit Web.template Render. Und als Parameter übergibt man das Verzeichnis, wo die Templates liegen. Ja. Gut, dann haben wir wieder unsere Klasse Index, wieder die Get-Methode. Diesmal wird das nicht direkt ausgegeben, das Zeug, sondern ich lege es auf eine Variable Hello, da steht eben Hello World drin. Und dann wird diese Seite, also diese Index-Seite, diese Template-Seite mit render.index, der Index sagt dann eben halt, es soll index.html aufgerufen werden und als Parameter eben halt Hello. Der L-Zweig dort, der kommt in einem späteren Beispiel zum Tragen, aber da sieht man schon mal, dass man dann im Prinzip auch die Variable abprüfen kann, ob da was drin ist oder nicht und dann entsprechend reagieren kann im Template. Fragen hierzu? Okay. Ja. Gut. Ist aber immer noch müßig. Ja, also ich habe jetzt zwar ein Template, so, aber was mache ich jetzt mit meiner Website, wo ich festen Kontext habe, also eine Fußzeile, eine Überschriftenzeile, ein Stylesheet oder irgendwas, den ich auf allen Webseiten verärmen möchte, das jetzt in jedes Template reinzuschreiben, ist auch irgendwo ein bisschen Blödsinn. Deswegen gibt es noch einen zweiten Mechanismus, so ein Rahmen-Template um das eigentliche Template herum. Ich habe jetzt nicht den richtigen Begriff dafür gefunden, ich habe deswegen jetzt Rahmen-Template dazu gesagt. Das Ganze sieht dann so aus. Sieht fast gleich aus auf der Seite, wo der Python-Code zu sehen ist, bis auf die Initialisierung dieses Render-Objekts, da gibt es noch ein zweites Parameter. Und zwar das, was in der zweiten Zeile dort steht, base ist gleich base. Und das impliziert jetzt im Prinzip eigentlich in dem Framework, okay, ich habe da nochmal eine Base-Seite, also eine Rahmenseite um das Template herum. Und ich sage auch, wie sie heißt, und zwar Base, und das impliziert dann eben halt in diesem Verzeichnis Templates, ist es base.html. Das ist die Rahmenseite des Templates. Und ansonsten sieht der Code genauso aus wie vorher. Und ja, es wird dann im Prinzip statt der index.html bei diesem render.index zuerst die Base-Seite aufgerufen. Als Parameter wird dann eigentlich erstmal die Index-Seite übergeben und dort schreibt man im Prinzip sein Zeugs da rein und dann irgendwo in diesem Body wird dann aufgerufen Dollar Doppelpunkt Page und das ist dann der Aufruf oder der Befehl zum Rendern der eigentlichen Index-Seite, also des eigentlichen Templates. Man sieht jetzt schon, also ich habe es jetzt hier auch dann gemacht, nochmal zurück. Also hier kann man dann einen Header noch mit reinnehmen, man kann den Stylesheet definieren, man kann noch eine Fußzeile hinein basteln, was auch immer, also das, was immer statisch ist, was über die ganze Website immer gleich sein soll. Und das Ergebnis sieht dann ungefähr so aus. Also ich habe da irgendwo ein Stylesheet gehabt, über die Schönheit kann man sich jetzt streiten. Es gibt die Fußzeile, die da unten definiert wurde und zwischen den zwei Strichen, beziehungsweise ab index.html, ist es dann die eigentliche index.html, also das eigentliche Template, was eingebettet ist. Fragen an der Stelle? Okay. Gut, also wir wissen jetzt, wie das Zeug funktioniert. Wir haben Templates, wir haben so ein Rahmentemplate, jetzt wollen wir aber ein bisschen irgendwo dynamisch werden. Ja. Und Variablenübergabe über die URL. Jetzt kommt diese Geschichte mit dieser URL irgendwie ein bisschen zum Tragen, was ich bis jetzt immer so ein bisschen hingenommen habe, wo dann bloß auf die Klasse referenziert wird. Das ist übrigens ein Array, also man kann da auch noch mehrere URLs hinschreiben. In dem Beispiel sagen wir jetzt einfach, okay, alles was nach dem Slash kommt, soll eine Variable sein. Das wird widerspiegelt durch diese Rec-Expression, die da oben zu sehen ist. Also alles, was nach dem Slash kommt, ist ein eigener String. Und dieser String wird bei der get-Methode auf die Variable hello geschrieben. Ja, das ist, sieht man dort in der Klasse index, dieser get-Methode gibt es jetzt ein neues Parameter hello. Und dort landet jetzt im Prinzip alles, was nach dem ersten Slash drin ist. Bis zum nächsten Slash. Wenn man jetzt mehrere Variablen übergeben will mit einer URL, dann kann man natürlich auch diese Rec-Expression Slash und noch eine und noch eine und dann kann man das unten in diesen Parametern Hello, nächste Variable, nächste Variable, also das kann man endlos ausführen oder aufbauen. Gut, und ansonsten wird jetzt die Seite einfach nur noch gerendert, so wie ich es vorhin erzählt habe. Dort sieht man jetzt auch wieder diese Index.html, die aussah wie auch im ersten Beispiel. Und das Ergebnis ist im Prinzip das hier. Also wenn ich hinter der URL Slash schreibe und bla bla oder irgendwas anderes, dann wird es im Prinzip angezeigt und jetzt kommt auch dieser L-Zweck von dem if in der HTML-Seite zum Tragen. Wenn da nichts drin steht, also blank zum Beispiel, dann schreibt er eben halt nur Input. Gut, Fragen zu dem Beispiel? Gut, das ist schon ein bisschen dynamisiert, bringt aber auch nicht so allzu viel. Zumindest Benutzereingaben noch mitverarbeiten möchte. Und deswegen kommt jetzt logischerweise Formular, HTML-Formular. Also ich will ein Formular, eine Eingabemaske haben, ich will einen Button dazu haben zum Senden und das soll dargestellt werden und entsprechend verarbeitet werden. Gut, jetzt sehen wir hier bei dem Python-Code eine neue Klasse und zwar die heißt Form. Und die macht das im Prinzip. Ja, also okay, gehen wir erstmal vorne zu den URLs. Also wenn ich jetzt slash form aufrufe, dann soll die Klasse Form aufgerufen werden. So, und in dieser Klasse Form passieren jetzt zwei, drei Dinge. Ich fange erstmal unten an. Es gibt erstmal wieder diese Get-Methode. Was passiert, wenn ich dieses Form aufrufe? Dann soll im Prinzip das Formular Form, was man übrigens jetzt hier auf der anderen Seite da in dem kleinen Kästchen sieht, aufgerufen werden. Und es gibt noch eine Post-Methode und das ist genau die Methode, die aufgerufen wird, wenn ich den Senden-Button in dem HTML-Formular dann im Browser drücke. Die wird dann bei Post dort wird dann die Methode Post aufgerufen. Gut, und da sieht man jetzt schon, okay, ich validiere irgendwas in dieser Post-Methode. Ist sinnvoll, dass man vielleicht die Benutzereingaben mal überprüft und wenn das nicht valide ist, dann gibt irgendwas fehlermäßig aus oder was auch immer. Und dieser Überprüfer, diese Validität, ist jetzt bescheuertes Deutsch, überprüfen soll, das wird in der ersten Zeile in dieser Klasse dort deklariert. Das ist ein Rec-Expression und er soll in dem Fall jetzt zum Beispiel nur numerische Werte annehmen oder nur numerische Werte akzeptieren, wenn da ein Buchstabe drin ist oder was auch immer. Dann soll er sagen, das Ding ist nicht valid und alles gut. Die Fehlerausgabe ist dann der zweite Parameter von Webform Rec-Exp. Das ist dann der String, der dann ausgegeben werden soll in dem Form, wenn es nicht valid ist. Und in der nächsten Zeile dann wird dann eigentlich das eigentliche Formular deklariert. Besteht in dem Fall aus einer Textbox und einem Button. Die Textbox heißt Hello. Und jetzt kommt als zweites Parameter genau dieser Validator, der da oben deklariert ist, eine Zeile drüber. Und Description Input, ja, das ist, glaube ich, irgendein Merker oder irgendeine Beschreibung. Das ist, glaube ich, das Label, was da vorne angezeigt wird. Gibt es noch mehrere Parameter. Es gibt Textbox, es gibt alles, was so gängig ist. Radio-Button, Combo-Boxen, also Listboxen, Textboxen sind ja da. Also alles, was so im HTML möglich ist, kann ich im Prinzip jetzt hier auch in irgendeiner Art und Weise mit irgendeiner Methode initialisieren. Gut. Jo. Und dann wird im Prinzip, wenn ich die Seite aufrufe, die Get-Methode aufgerufen, es wird das Formular mit übergeben zu der Index, zu der Form.html-Seite, da unten in dem kleinen Kästchen. Und dann wird das Ding im Prinzip gerendert. Also Form, Methode, Post, klar. Wenn da gedrückt werden soll, dann soll ein Post gesendet werden. Und dann wird im Prinzip das Formular gerendert, was als Parameter, als Variable dort mit DevViv-Formular übergeben wurde. Aussehen tut das Ganze dann, mein Prompter funktioniert, okay, das ist jetzt alles das, was ich erzählt habe. Get, Formular wird aufgerufen, wenn es wieder zurückkommt, ist Post. Und aussehen tut das Ganze dann ungefähr so. Also auf der Seite, wenn ich einmal das Localhost 8080 Form aufrufe, dann wird diese Seite dort ausgegeben. Da sehen wir unsere Textbox mit dem Label und den Sendebutton. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Buchstabenfolge eingebe und auf den Sendebutton drücke, dann passiert genau das jetzt hier unten, was in dieser Postmethode dort deklariert ist. Es wird geguckt, ob die Eingabe valide ist. Ist in dem Fall nicht, ist kein numerischer Wert. Wir haben ja gesagt, nur numerische Werte sind zugelassen. Und dann wird einfach dieses Formular Form wieder aufgerufen und an der entsprechenden Zeile, wo der Fehler aufgetreten ist, also das macht jetzt alles der Framework, das Webpump-Framework, wird dann gesagt, ja okay, das ist da die Fehlermeldung, die du deklariert hast und die trat genau in diesem Feld auf. Wenn ich eine Zahl eingebe, dann wird im Prinzip die Variable ausgegeben, genau, über Index.html. Also da wird Index.html aufgerufen, genau, render.index, den Inhalt der Variable, die aus diesem Formular kommt. Die Deklaration bzw. die Referenzierung ist ein bisschen ungewöhnlich, musste ich auch eine Weile gucken, beziehungsweise irgendwo im Internet nachgucken, warum das so komisch da ist, aber okay. Wenn man es dann einmal weiß, also ich meine dieses Zellformular .d.hello, das .d, das war mir irgendwie nicht präsent gewesen. Das habe ich erst mitbekommen, das habe ich noch gar nicht erzählt, nachdem ich den Debugging-Mode mal eingeschaltet habe vom WebPumpy. Da gibt es einen wunderschönen Debugging-Mode, den man einschalten kann. Und wenn man dann also auf einen Fehler läuft, dann sieht man dann, man kann ja auch Fehler provozieren. Und dann sieht man auch so, was so an deklarierten Variablen da ist und wo sich das ganze Zeug verbirgt. Und es hilft einmal bei der Fehlersuche und es hilft auch bei so Geschichten, ja, wo ist jetzt eigentlich mein Zeug, was ich da irgendwo deklariert habe. Oder Also es ist auch ein cooler Debugging-Mode bei WebPay implementiert, nur mal so am Rand. Okay, obligatorische Frage, Fragen? Okay. Gut, wir wissen jetzt, wie wir Web.py eine Seite aufrufen, wie wir Templates benutzen, wie wir nochmal so einen Rahmen um so ein Template legen, wie wir Variablen übergeben, wie wir Forms deklarieren und darauf reagieren, auf die Eingaben. Die nächste Geschichte oder die letzte Geschichte, die ich jetzt eigentlich in diesen Hello World zeigen wollte, ist, ja, so Datenbankzugriffe wären ja auch noch ganz cool. Habe ich ja auch irgendwo gebraucht, um auf meine CD-Datenbank zuzugreifen. Okay, also Datenbankzugriffe. Ja, auch nicht weiter kompliziert. Also das sind jetzt vielleicht 15 Zeilen, 20 Zeilen. Das Entscheidende ist jetzt im Prinzip die Deklaration von dem Objekt DB. Da deklariere ich im Prinzip die Datenbank, den Datenbankzugriff, die Datenbank-Connection. Da fällt jetzt sofort auf, wie heißt es? DBN ist gleich SQLite. Okay. Warum schreibt man das? Die Web.py-Entwickler, die haben so eine Zwischenschicht geschrieben. Ja. Und haben gesagt, ja okay, Standarddatenbanken, wo man, wenn man die Standardobjekte aus Web.py benutzt, ist egal, welche Datenbank ich benutze. Und sie haben drei Datenbanken schon mal inkludiert. Und zwar das eine ist SQLite, das nächste ist MySQL und das dritte ist PostgreSQL. Und das gibt man einfach nur an, welche Datenbank ich jetzt als Backend habe. In dem Fall hatte ich jetzt mal SQLite benutzt. Später habe ich auch nochmal MySQL bzw. MariaDB genommen. Und die folgenden Parameter spezifizieren dann im Prinzip die Connection. Bei einer SQLite-Datenbank, wer kennt nicht SQLite? Okay. Ist ja eigentlich nur ein flaches File, da gibt es keine Anmeldung. Also ich muss einfach nur referenzieren, wo die Datenbank ist, wie das File heißt und dann war es das. Wenn es jetzt eine MySQL-Datenbank ist, dann brauche ich natürlich schon irgendwo die Serveradresse, User, Passwort, keine Ahnung, alles. Das ist dann optional, beziehungsweise entsprechend der Datenbank, die ich mit DBN aussuche, gibt es dann immer weitere Parameter, mit denen ich das weiter spezifizieren kann. So, und wenn ich genau das jetzt da aufrufe oder wenn dieses Objekt dort DB dann irgendwann mal irgendwo aufgerufen wird, dann wird dieser Connect hergestellt mit den entsprechenden Parametern, in dem Fall nur das File aufgemacht und dann war es das schon. Und wenn ich jetzt die Datenbank einfach ändern möchte, ich habe dann in meiner CD-Search-Anwendung habe ich mit SQLite angefangen, dachte mir dann aber auch irgendwie langweilig, machst du MySQL, habe ich dann im Prinzip wirklich nur diesen Connection-String, diese Erzeugung von diesem Datenbankobjekt geändert, habe gesagt, das soll jetzt eine MySQL-Datenbank sein, liegt auf dem Server und hat den User und hat das Passwort und hat die Database. Ändert man einfach in dieser Zeile und wenn man jetzt Standardmethoden von diesem DB-Objekt nimmt, also wie Select, wie Input, wie Update oder Delete, dann braucht man sich darum nicht mehr kümmern. Das ist immer das Gleiche bei diesen drei Datenbanken. Ja. Das sieht man jetzt hier auch in dieser Klasse Database. Das ist im Prinzip die Klasse, die referenziert wird, wenn die URL Database aufgerufen wird. Sieht man jetzt im Prinzip, okay, da gibt es jetzt ein FN ist gleich DB Select und das Ganze auf Person. Person ist jetzt im Prinzip die Table. Ja? Und das ist ja in SQLite, in MySQL und PostgreSQL genau das Gleiche. Gibt es ja auch überall Tables, die heißen, wenn man das vernünftig anlegt, alle gleich oder entsprechend anlegt. Und man referenziert jetzt im Prinzip wirklich nur DB Select auf die Tabelle machen Select, der Select ist dann, heißt dann wahrscheinlich Select.Stern from Person. Man kann auch noch eine Wehrklausel angeben zu diesem Objekt und so eine Geschichten. Und, aber wie gesagt, wenn ich die Datenbank ändere, muss ich mich da um sowas dann überhaupt nicht mehr kümmern. Wenn ich natürlich Datenbank-Spezifika von MySQL oder von Postgres benutze oder von SQLite, gibt es auch ein paar Feature, die es in anderen Datenbanken nicht gibt. Dann gibt es natürlich auch eine Methode db.query. Ja, dann kann ich da diese Spezifika da rein beamen. Gut, Objekt wird dort in dieser get-Methode initialisiert, der Select wird im Prinzip ausgeführt. Und das Ergebnis dieses Selects, also dieses Select Stern from Person, in dem Fall jetzt hier, da oben sieht man die Struktur von der Tabelle, wie sie aussieht, besteht nur aus Vor- und Nachnamen, wird dann im Prinzip der Seite database.html übergeben als Parameter. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Python-Code da drin. Und zwar wird erstmal eine Tabelle initialisiert und dann werden die Objekte, das ist ein Array of Objects in Python, wird dann im Prinzip, wird dann im Prinzip in der Tabelle ausgegeben. Das sieht man da in der Schleife, in der Vorschleife. Also gebe jede Zeile aus von FN aus und schreibe das in eine Tabellenzeile. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Finde ich voll cool. Also wieder nur 15 Zeilen. Bisschen rummachen, ein bisschen das Verstehen, was da passiert. Und dann hat man sehr, sehr schnell ein Ergebnis. Und das waren auch so die ersten Schritte, die ich dann gemacht habe, um meine eigene erste Applikation dort zu schreiben, dieses CB-Search, meine CD-Datenbank, und kam da relativ schnell zum Ziel. Gut, Fragen zu den...
Moment.
Ja, Mikro. Sorry, dass ich dich aufgeschreckt habe. Aber ist okay.
Die Personentabelle selbst hast du jetzt aber außerhalb des Codes generiert, ne? Also diese
ist außerhalb des Codes generiert. Aber mich hindert ja nichts daran, auch ein DB Query und dann Create Table Bla und so weiter aufzurufen in der Web-Applikation. Aber ob das jetzt immer sinnvoll ist, eine Tabelle in einer Web-Applikation zu kreieren, aber das würde es natürlich genauso geben.
Jo. Ja. Okay, danke. Klar.
Okay, noch eine Frage erstmal. Gut. Ja, das sind so die 6 Beispiele, mit denen ich angefangen habe, mit diesem Web.py-Framework zu arbeiten. Und fand ich ganz cool. Jetzt vielleicht noch 1-2 Bemerkungen dazu, bevor wir dann auf die eigentlichen Applikationen gehen, die ich da so dann geschrieben habe. Also das Ganze besteht ja nicht nur aus dem Python und den HTML-Seiten, diesen Templates und sowas, sondern man sollte sich da schon irgendwo so eine Art Verzeichnisstruktur einfallen lassen. Meine Verzeichnisstruktur, die ich mir dann so angewöhnt habe, ist dort auf der Seite dort zu sehen. Es gibt da irgendwo ganz unten im Root die eigentliche Web-Applikation, ganz unten web-smart-home.py zum Beispiel. Und sämtliche Zugriffe oder allgemeingültigen Zugriffe applikationsspezifischen Zugriffe, die verstecke ich dann immer in model.py. Ich habe mich da an irgendein Tutorial gehalten, dort wurde es auch so gemacht, fand ich eigentlich ganz cool. Und deswegen teilt sich das bei mir immer so auf. Es gibt immer 2 Python-Module, einmal die eigentliche Applikation plus dann dem, was überall irgendwo verwendet wird. So, und dann gibt es ein paar Unterverzeichnisse, Templates haben wir ja schon kennengelernt, wo die ganzen HTML-Seiten stehen. Und das zweite Verzeichnis, ganz oben, Static, es gibt einen Mechanismus, oder andersrum, wenn ich Bilder in dieser Web-Applikation irgendwie anzeigen möchte, dann müssen die ja natürlich irgendwo in dem Namensbereich der Web-Applikation sein. Das macht man eben halt mit Static, also in den Static-Verzeichnis. Also alles, also der Name Static ist vorgegeben durch web.py und alles, was man jetzt in Static legt, kann man dort ganz bequem aufrufen aus der Web-Applikation. Also was weiß ich, wenn ich ein Bild darstellen will, dann sage ich da als img ist gleich und dann was weiß ich, false.png und dann weiß er, okay, das ist in dem Static-Verzeichnis, dort muss das Bild sein und dann zeigt er das an. Okay. Jo, das, was ich alles erzählt habe. So, war das alles, was ich jetzt gerade erzählt habe? Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt ein sehr gutes Tutorial, die Webadresse da oben steht dort. Für die 0.3er-Version, ich weiß gar nicht, 0.6 ist jetzt gerade aktuell, aber das Tutorial hat mir eigentlich sehr, sehr geholfen und was dort eigentlich steht, das funktioniert auch alles bei den neueren Versionen von web.py. Dann gibt es eine sehr gute Seite mit einem Kochbuch. Das ist dann da dieses Bildchen, mal so ein kleiner Ausschnitt. Da sind dann so eine Geschichten wie Advanced Templates, wie Sessions, wie Cookies. Das habe ich, also das Session und Cookies, das habe ich dann auch benutzt in meiner CD-Anwendung, um doch ein kleines Alibi-Logon auf die Seite zu bauen. Das ist möglich. Authentifizierung, SSL, das geht alles. Mailversand, File-Upload, tausende Dinge. Findet man auch alles auf dieser Kochbuchseite, wenn man es lesen könnte. Aber die URL, die URL steht ja da, wo man sie aufrufen kann. Und wenn man noch weiter irgendwo sucht auf GitHub oder im Internet oder auf Stack Overflow oder sowas, findet man ganz, ganz viele Tipps, wenn man irgendwas sucht. Also diese Static-Geschichte zum Beispiel, die habe ich bei Stack Overflow, glaube ich, gefunden, weil ich da auch erstmal überlegt habe, ja, wie machst du das jetzt, statischen Webinhalte irgendwie in dieser Web.py-Anwendung einzubinden. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu konkreten Geschichten. Wir liegen ganz gut in der Zeit, glaube ich. Außerdem ist gleich Mittagspause. Ich habe ein bisschen mehr, glaube ich. Darf ich überziehen? also da war doch was. Diese vier Herren dort. Und ja, das Ziel für diese Applikation war eben halt, ich will nicht nochmal eine doppelte CD in meinem Leben kaufen, obwohl es mir mit Sicherheit dann auch nochmal passieren wird. Und es soll eine plattformunabhängige Anwendung werden. Also ich hätte natürlich jetzt auch irgendwas für mein Android-Smartphone schreiben können oder was auch immer, wollte ich nicht. Und dann hieß es also plattformunabhängig, auf jedem Smartphone, auf jedem Rechner ist irgendein Browser. Also sprich, muss eine Webanwendung werden, soll von überall erreichbar sein und möglichst eine aktuelle Datenbasis haben. Und so sieht im Prinzip ein bisschen die Architektur aus. Also ich habe die Angewohnheit, wenn ich mir eine CD kaufe, die Musik nicht von der CD zu hören, sondern mir erstmal die Files zu rippen und in mein Verzeichnis, in meinem MP3-Verzeichnis strukturiert abzulegen und auch entsprechend zu taggen, damit dann die entsprechenden Informationen, die Metainformationen da sind und ich mit verschiedenen Programmen darauf gehen kann. Sprich also, meine MP3-Dateien von meinen CDs, die liegen irgendwo in irgendeinem Verzeichnis mit ganz vielen Subverzeichnissen. Und da läuft, wenn ich dann mal eine neue CD kaufe und die gerippt habe, dann lasse ich ein Python-Skript laufen, wo im Prinzip über dieses ganze Verzeichnis gegangen wird, die MP3-Tags ausgelesen werden und dann im Prinzip die Datenbank aufgebaut wird damit, beziehungsweise die neue CD mit eingeführt wird. Man sieht jetzt auch schon, ich habe angefangen mit einer SQLite-Datenbank, ich bin dann irgendwann mal umgeschwenkt auf eine MySQL-Datenbank, hat verschiedene Gründe, weil ich auch noch andere Applikationen hatte und dann dachte ich mir, okay, dann packst du das auf die gleiche Database, brauchst du da jetzt nicht mit SQLite rummachen. Ja, und der Start ist nach Bedarf. Jedes Mal, wenn ich mir eine CD halt kaufe und gerippt habe, dann starte ich das Python-Skript und dann war es das. So, das Ganze liegt dann irgendwo auf einer MySQL-Datenbank und dann gibt es da diese cd-search.py und die kann man im Prinzip von jedem Browser aufrufen. Sieht ungefähr so aus, da fängt es an. Es gibt ein kleines Logon, also das Ding ist über eine dynamische URL erreichbar, auch aus dem Internet. Ich kann es leider nicht zeigen, weil ich habe mein Firmennotebook heute mit bei, weil mein anderes Notebook nicht mehr so richtig wollte und hier ist ein Proxy drauf, den ich nicht ausschalten kann. Und diese URL mit dieser dynamischen Webseite von mir zu Hause, die sagt halt, das ist nicht konform mit den Sicherheitsbestimmungen meiner Firma. Deswegen kann ich es jetzt leider nicht live zeigen, aber hier sind so die bisschen die Bilder. Also beginnt mit einem Login, gibt man User-Passwort ein, ganz einfach. Es wird eine Session aufgemacht, ein Session-Cookie vergeben. Und dann landet man im Prinzip auf einer Seite, wo es drei Möglichkeiten gibt, in der Datenbank zu suchen. Also ich kann einmal nach einem Album suchen, ich kann nach einem Interpreten suchen und ich kann nach einem Titel suchen. Und man gibt da im Prinzip in diesem Eingabefeld eben halt ein, was man da gerade sucht. Und es wird dann übrigens auch bei dem Select ein Select-Like gemacht. Also Select-Stern, Form-Table, Like irgendwas. Also man muss auch nur die ersten drei Buchstaben oder irgendeine Buchstabenfolge eingeben, die in dem Titel drin ist. Und dann wird das entsprechende Ergebnis im Prinzip ausgegeben. Ich habe mir dann auch den Luxus geleistet, okay, man kann jetzt dann auf das Album gehen, dann sieht man dann alle Titel und so weiter, so ein bisschen verschachtelt, dass man dann auch nochmal so die Metainformationen von dem Album an sich sieht oder von dem Titel, wann er erschienen ist, wie lang er ist. Das sind ja alles so Metainformationen, die man aus den MP3-Zeugs da auslesen kann. Gut, im Prinzip keine spannende Geschichte. Mir hat es sehr geholfen. Ich habe jetzt mehrmals schon in einem CD-Laden dann mein Handy gezückt und Mist, hast du schon, brauchst nicht kaufen, auch gut. Ja, also hat mir schon geholfen, diese Anwendung. Eine Frage zu dieser Anwendung? Die Quellcodes, das hatte ich vielleicht vorhin, also dort, wo auch die sechs Hello Worlds sind in dem Repository, sind auch die Quellcodes für diese Anwendung und für die zwei folgenden. Okay, so, dann hatte ich diese Anwendung fertig. Und dachte mir, okay, das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Ist ja eigentlich eine coole Geschichte. Mal einen Abend, ein Bierchen, schreibst da was, funktioniert, freust dich. Und ich bin so der Typ, der Wetterdaten aufnimmt, schon seit 12 Jahren, glaube ich. Und schreibe immer mal wieder irgendwie ein neues Frontend dazu. Und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt schreibst du mal ein neues Frontend, mit dem du auf deine Wetterdaten zugreifen kannst. Guckst noch mal ein bisschen so Python, Gnuplot, warum Gnuplot, sieht man gleich auf der nächsten Seite oder auf der übernächsten Seite. Und es gibt eben halt auch noch andere Datenbanken. Also es gibt nicht nur SQL, MySQL und Postgres, sondern meine Wetterdaten sind in der InfluxDB. Gut, architektonisch sieht diese Anwendung irgendwie so aus, also meine Wetterdaten kommen über einen MQTT-Broker von den Sensoren. Wer gestern in dem Vortrag war von mir zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle über Telegraph, der hat da ein bisschen was über das zweite Kästchen dort gelernt. Also da ist dann irgendwie so ein Telegraph, der die MQTT-Nachrichten von einem Broker abonniert und dann in eine Influx-Datenbank rausschreibt. Und dann war es das im Prinzip schon. Gut. Ja, und dann sind die Dinger in einer Influx-Datenbank und eine zweite Geschichte sieht man dann auch gleich auf der nächsten Seite. Es läuft alle Viertelstunde ein Cronjob los, der via Gnuplot Diagramme generiert aus den Wetterdaten und die dann in dieses Static-Verzeichnis legt und dann kann man im Prinzip das Ganze sich mit diesem Web.py-Frontend aufrufen. Das sieht ungefähr so aus, die Startseite ist diese da. Da auf der Seite alles ein bisschen klein geschrieben und man hat jetzt hier so, man sieht da jetzt in der Tabelle werden jetzt im Prinzip die aktuellen Werte gezeigt, der momentane Wert und dann ein paar Minimum-, Maximum-Werte von heute, von einem Tag, von 7 Tagen, von 30 Tagen plus noch ein paar andere Geschichten. Da sieht man auch so, wenn man das lesen kann, welche Sensoren ich da irgendwo einsetze in meiner Wetterstation. Okay, aber viel, viel spannender sind ja dann so eine Bilder. Das sind dann genau die Diagramme, die dort generiert werden, alle Viertelstunde mit Gnuplot. Einmal die Liniendiagramme von jeder Kennzahl oder von jedem Wert und dann auch so eine Heatmaps. Die finde ich immer ganz lustig. Da sieht man dann, ja, war wieder ein sehr warmer Sommer oder früher hat man auch die kalten Winter gesehen, da waren dann blaue Stellen da gewesen, sieht man heute noch ganz selten. Obwohl, dort, da gibt es ein paar blaue Stellen, also da muss es mal unter 0 Grad gewesen sein. Aus welchem Jahr ist das Zeug? 2021, glaube ich. Da gab es tatsächlich mal Minuswerte im Winter. Und das da drunter ist zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit über so eine Heatmap dargestellt. Das Interessante ist, den Spaß mache ich mir dann auch ab und zu mal so alle Heatmaps der Temperatur sich mal so untereinander anzugucken, dann sieht man wunderschön, wie sich so wirklich diese Klimaerwärmung so ausgewirkt hat. Es wird immer alles immer dunkler, immer roter und die roten Balken werden auch immer größer und länger und ganz, ganz wenig Blau nur noch drin. Eigentlich irgendwo schade. Da müssen wir irgendwie was mal tun. Fragen zu der Anwendung? Gut. Die letzte Anwendung, die ich dann irgendwo mal geschrieben habe, ich hatte letztes Jahr bei der Frostcon einen Vortrag gehabt, ich wollte nie Smart Home machen. Da habe ich mal so meine Smart Home Umgebung vorgestellt, die ich da zu Hause installiert habe. Das ist im Prinzip so ein, ja, wie habe ich es damals genannt, so ein Flickenteppich an Software-Modulen. Und ja, das Frontend hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen zu der ganzen Geschichte. Beziehungsweise ich hatte dann ein paar neue Ideen gehabt und auch so eine Geschichte wollte ich auch einfach mal probieren, was da noch so mit Web.py geht. Und habe mir dann im Prinzip ein neues Frontend für meine Smartphone-Umgebung geschrieben oder wenigstens ein Teil neues Frontend. Und was ist in dem Zweck da so ein bisschen besonders? Es gibt keine Datenbank im Hintergrund, sondern die ganzen Daten müssen irgendwie online gezogen werden über eine REST-API. Oder beziehungsweise, wenn man Aktionen ausführen will, muss man über REST-API aufrufe dir dann was zu dem Hintergrundprozess schicken. Welcher das ist, sieht man dann auf der nächsten Seite gleich. Und ich hatte mir dann so mal den Spaß gemacht, Smart Home, also es sind unterschiedliche Sensoren, haben unterschiedliche Parameter, haben unterschiedliche Ausgabewerte, irgendwas, Formulare zu dynamisieren. Also je nach Art des Sensors ein Formularaufruf nur zu haben, aber den eben dann halt konfigurierbar, je nachdem, was für ein Sensor das ist oder was da in irgendwelchen Ausgabedingern steht, aus dem REST-API aufruft, generiere ich im Prinzip diese Formulare dynamisch. Kann man sich in meinem Repository angucken, ob das jetzt cool gelöst ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert und ich fand es dann eigentlich ganz smart, da mal so eine Geschichte gemacht zu haben. Und das ist die Architektur, relativ einfach. Also im Hintergrund läuft ein Dekons, das ist, kennt jemand Dekons? Ja, der Vortrag ist schon ein Jahr her. Dresden Elektronik bietet so einen Stick an. Konbi, ach, jetzt fällt es mir ein, Konbi heißt er. Das ist so ein Zigbee-Stick, mit dem man ganz, ganz viele Sensoren, die Zigbee-fähig sind, einbinden kann. Also, und vor allen Dingen herstellerunabhängig. Also man kann da IKEA-Lampen, IKEA-Schalter, IKEA-Bewegungsmelder, aber auch von Philips, den ganzen Müll von Xiaomi, was es da alles so ein bisschen gibt, kann man alles mit einbinden. Also man ist da nicht auf irgendein Hub oder Bridge von irgendeinem Hersteller festgelegt, sondern macht man einfach mit diesem Konbi-Stick. Und der Prozess, der das alles irgendwie ein bisschen managt und der auch im Prinzip die REST-API hat, die Schnittstelle, das ist dieses Dekons. Das ist ein Stückchen Software, was auf irgendeinem Server läuft, dann noch der Stick angesteckt ist. Und man kommuniziert im Prinzip über REST-API-Aufrufe. Gut, und genau das passiert in dieser Applikation. Die besteht im Prinzip aus zwei Tabellen. Einmal, also man unterscheidet Sensoren, wie heißt genannt? Ja, Lichter und Sensoren, wobei Lichter auch noch was anderes sein können bei Dekons. Aber dort bei Dekons ist das halt nur so unterschieden, Lichter und Sensoren. Und deswegen gibt es da zwei Tabellen, kann man sich einmal die ganzen Lampen angucken oder eben halt, also zum Beispiel die Sirene eines Rauchmelders ist auch ein Licht unter Dekons. So eine Geschichten kann man sich an, werden dann im Prinzip aufgelistet. Diese ganze Tabelle wird dynamisch generiert, mit einem REST-API-Aufruf werden alle Lichter oder alle Ausgabegeräte geholt vom Dekons-Prozess, die da deklariert sind und angemeldet sind. Und die Informationen werden dann in der Tabelle dargestellt. Da werden dann auch so eine Geschichten dargestellt, ob das Ding an und aus ist. Und dieser Button hier, also die Tabelle dort im Hintergrund, da gibt es so einen gelben Bippus jeweils, wenn die Lampe an ist. Da kann man dann raufdrücken und dann wird ein REST-API-Aufruf wieder zum Dekons-Prozess gemacht. Und dann wird die Lampe ausgeschaltet oder eingeschaltet. Also und den Luxus habe ich mir dann irgendwo noch geleistet. Das Gleiche, Ähnliche. Eben halt auch für Sensoren, da kann man sich die Werte angucken. Man sieht dann im Prinzip auch, bei Lichtern ist dann genau das Gleiche, ob die präsent sind oder nicht präsent sind, also ob die erreichbar sind, Batterie aus ist oder was auch immer. Und sieht dann im Prinzip die Messwerte vielleicht von irgendeinem Temperatursensor oder Luftfeuchtigkeitsmesser oder von einem Rauchmelder, ob jetzt der ausgelöst hat oder nicht, oder wie der Batteriestatus zum Beispiel ist. Dynamische Formulare. In dem Fall ist jetzt zum Beispiel, man kann jetzt Detailinformationen aufrufen von dem entsprechenden Gerät, zum Beispiel von der Lampe. Und das, was man jetzt da sieht, dieses Formular da unten, das wird jetzt aus den Statusinformationen der Lampe selbst, die zurückkommen von dem REST-API-Aufruf generiert. Also in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel eine ganz normale Lampe, die man nur dimmen kann. Und dann wird eben halt nur ein Eingabefeld für den Helligkeitswert generiert und an und aus logischerweise. Und dann kann man da entsprechende Kommandos senden beziehungsweise eben halt auch parametrisieren und zur Lampe wieder zurückschicken. Ich habe dann beim Schreiben dieser Applikation auch gemerkt, dass man auch Bewegungsmelder parametrisieren kann. Also man kann die Duration Time und die Delay-Zeit eines Bewegungsmelders, zumindest bei diesen IKEA-Dingern, konfigurieren. Ja, und dementsprechend wird dann dieses Formular eben halt immer so generiert und dargestellt. Fragen hierzu? Wie gesagt, der Quelltext ist in meinem Repository zu finden, wer sich dafür interessiert. Okay, das ist jetzt die letzte Folie, bevor es noch ein paar Links gibt. Ja, ich habe es dann irgendwann mal alles in Docker-Container gepackt. Das sieht dann ungefähr so bei mir aus. Die MySQL-Datenbank ist in einem Docker-Container, wird auch noch von anderen Applikationen benutzt. Und dann eben halt, deswegen auch ist es halt auch so smart, dass dieser Web-Server mit in der Applikation drin ist. In jedem Container ist dann eine Web-Applikation. Ich benutze dann diesen web.py-eigenen Server, Web-Server mit unterschiedlichen Ports logischerweise. Und zwei von diesen Applikationen, die sind auch aus dem Internet erreichbar, wenn ich mein Firmennotebook mit bei habe. Und eine nur für mich zu Hause, also die für ziemlich zu Hause ist, die mit dem Smart Home. Also da habe ich es nicht so gerne, wenn dann irgendjemand aus der Ferne mein Licht ein- oder ausschaltet oder meinen Rauchmelder mal testet oder irgend sowas. Also so ungefähr sieht das aus. Okay. Fragen bis hierher? Ja.
Moment.
Einen Augenblick. Mikro.
Danke. Du sagtest, hinter dem Dekons-Prozess hängt irgendeine Universal-Zigbee-Hardware. Hast du da auch irgendeinen Link dafür, wo man sich das mal ansehen kann? Das ist jetzt zwar nicht direkt für den Vortrag, aber ich fand es ganz interessant.
Guck dir den Link da an, den ersten. Also das ist, ich habe da letztes Jahr hier, nicht hier, sondern von zu Hause virtuell. die Folien, die Slides sind dann im Programm nachher, ich lade es dann gleich hoch. Aber ja, genau dort in diesem Vortrag wirst du da ein bisschen mehr dazu erfahren, über die Hardware und was da passiert ist oder wie ich das implementiert habe. Und da erzähle ich auch ein bisschen was dazu. Ja. Noch eine Frage? Ansonsten noch ein paar Links. Also web.py.org, das ist die Homepage von web.py, Git-Repository, der bewusste Artikel, den gibt es auch online, kann man sich auch online angucken. Da habe ich ihn übrigens auch erst gefunden, bevor ich meine, ich gucke nicht alle paar Monate meine Linux-Magazins durch, sondern benutze dann schon irgendwo die Hilfe beim Linux, die Suchfunktion beim Linux-Magazin. Da habe ich den dann gefunden, das ist dieser bewusste Artikel, der mich erst darauf auf das Thema gestoßen hat. Ein paar Frameworks, die da gerade aktuell sind, mal so ein Link. Was ist das für ein Beitrag? Achso, das ist jetzt genau das Gleiche, was ich auf der FrostCon gehalten habe, hatte ich auch auf dem, das ist die URL zu dem CLT, also da ging es um, ich wollte noch nie Smart Home machen, ist genau der gleiche Vortrag. Und dann, wie gesagt, ein Link zu meinem Repository, wo man auch die Quellen, die ich heute alle gezeigt habe, beziehungsweise die Quellen zu den Applikationen, die ich heute kurz angesprochen habe, wo die zu finden sind. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mal angeregt, mal fernab von diesen overdressed, in meinen Augen overdressed Frameworks und Webgedönse und JavaScript und Angular und hast du nicht gesehen, mal eine kleine dynamische Webanwendung mal bei einem Bier, von mir aus auch mit einer Mate mal abends oder mit einem Tee oder mit einem Kaffee mal zusammenzuschreiben und sich zu freuen, dass das relativ einfach geht, ohne stundenlang, tagelang irgendwelche Tutorials auszuprobieren von irgendwelchen Killer-Applikationen. Okay, danke.